Ein junger Mann hat einen Traum und wenig Geld. Und so arbeitet er darauf hin, sich diesen Traum zu erfüllen. Und spricht Leute an und schreibt sogar ins Internet, wer mich unterstützen möchte, kann das gerne tun, eine Spendenplattform, um seinen Traum zu erfüllen. Und es kommt Geld genug zusammen. Er kann endlich seinen Traum umsetzen. Er möchte mit dem Kanu den Yukon runterfahren, beziehungsweise hochfahren. Der Yukon, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was der Yukon ist. Es ist ein Fluss, der in British Columbia startet und an Alaska vorbeigeht oder durch Alaska durchgeht und dann ins Meer mündet. Hunderte von Kilometern schlängelt sich der Fluss durch diese Wildnis. Ein Traum vieler Leute, übrigens auch mein Traum mal gewesen. Ich wollte das mit meinen Söhnen mal machen, ist nie dazu gekommen. Ich kann den Mann gut verstehen. Und so fährt er los mit seiner Freundin dorthin, wo der Bär und der Wolf sich gegenseitig gute Nacht sagen. Er nimmt seine Freundin mit, ein Traum. Wildnis, und wer sich ein bisschen auskennt, viele Goldgräber sind in diese Gegend gegangen und haben ihr Glück gesucht. Fast alle sind leer ausgegangen. Unzählige sind gestorben, erfroren, haben das Glück nicht gefunden. Bis heute säumen immer noch Zeichen dieser Stollen und Hütten und Bergwerke, das Ufer dieses Flusses. Aber es kam ganz anders bei diesem Mann. Es passiert ein schrecklicher Unfall. Ein Bär kommt nachts und packt sich den Mann und tötet ihn und schleift ihn weg. Seine Freundin sucht Hilfe und da kommen andere Kanuten vorbei, die rufen dann die Ranger und die suchen nach dem Bären. Den Bären finden sie nicht, aber sie finden nur noch die Überreste von diesem jungen Mann. Und meine Frage jetzt an dieser Stelle ist, hat dieser junge Mann was falsch gemacht? Ihr dürft ruhig antworten. Hat er was falsch gemacht? Jetzt stellt euch mal vor, die übersterblichen Überreste, ihr seid bei der Beerdigung dabei. Hat er was falsch gemacht? Nein. Ich denke auch, er hat nichts falsch gemacht. Er hat ja nur eine Kanutour gemacht, oder? Er hat sich übrigens 2 Monate Zeit genommen für diese Tour. Also das ist schon etwas mehr als so eine kleine Tour auf dem Rhein. Ja? Er hat nichts falsch gemacht. Er hat nur eine Kanutour gemacht. Ich habe Freunde, die haben ein anderes Hobby. Nicht Kanu, sondern Segeln. Sie segeln leidenschaftlich gern, haben sich ein ganz großes Segelschiff gekauft und segeln seit vielen Jahren. Und wenn man ihnen zuhört, unglaublich, wie sie dieses Leben, Segeln ist ihr Leben. Sie nehmen ihr ganzes Geld und stecken es in Segeln, ins Segelboot, ins Equipment. Sie sind super geschult, haben die beste Ausstattung mit Autopilot, alles drin, alles an Bord. Segeln. Die haben uns letztens eingeladen zu sich nach Hause, haben ganz tolles Essen gemacht. Wirklich ganz liebe, anständige, tolle Leute. Aber was ist ihr Thema? Segeln. Jetzt kamen sie von einer ganz großen Tour zurück und haben dann erzählt, dass sie 3-mal in Seenot geraten sind und auch die Seenotretter gerufen haben. Und die haben sie dann in den Hafen geschleppt. Und es war zum Teil sehr gefährlich, weil große Stürme kamen, Orkanstärken. Dann haben sie gesagt, wie stark das ist. Und das ist dann schon sehr stark für die, die sich auskennen. Ja, und wir sind bewahrt worden. Alles gut. Wir sind in den sicheren Hafen gekommen. Segeln. Und ich fragte, könnte da auch was bei schief gehen? Ja, natürlich. Könnten diese Leute auch auf hoher See im Sturm umkommen? Ja, natürlich. Und jetzt angenommen, es wäre was passiert, könnte man sagen, die haben was falsch gemacht? Vielleicht kann man das sagen. Aber an sich haben die ja nur gesegelt, oder? Haben ja nichts Böses gemacht, gesegelt. Andere haben ein anderes Hobby. Mountainbike. Als wir in Kanada waren, da habe ich das auch mal gemacht. Und das war wunderschön. Ich habe noch nie so ein schönes Fahrrad gesehen, mit so dicken Reifen und ganz, ganz toll und voll gefedert. Und für die, die Ahnung haben, das ist ja eine Welt für sich. Und ich habe einen Kunden, bei ihm sind in seinem Büro überall Bilder, wo er da steht mit seinem Mountainbike vor der untergehenden Sonne. Und hier war ich auf dem Mount, weiß ich nicht. Und hier war ich in Australien, hier war ich in Alaska. Überall die Bilder, wo er war. Und ich hörte ihm zu und ich muss sagen, ich habe keine Ahnung vom Mountainbike. Ja, ich habe eins, ich fahre hin und wieder so zweimal im Jahr, dreimal im Jahr damit, ja, mit meinem Sohn, den Mount Mittelbech. Ja, den fahre ich hier hoch zur Grundschule und den Mount Mittelbech wieder runter. Ja. Und auf einmal, ja, und er erzählt von großer Begeisterung, dass er sein ganzes Leben dort reinsteckt und überall in den Ländern unterwegs ist. Und er kennt sich aus mit den Fahrrädern. Und wenn er einmal anfängt, über die Technik der Fahrräder zu reden, du glaubst gar nicht, wie man sich da reinfinden kann in die Scheibenbremsen. Das ist dann ein Thema, er kann über Scheibenbremsen eine Stunde reden. Ich frage mich, Wahnsinn, der kann das so zoomen wie am iPhone, weißt du, da glaubst du nachher, der redet von einer anderen Welt. Aber es ist nur die Bremse, okay? Ein Leben, Wahnsinn, nur in den Bergen mit seinem Mountainbike. Und auf einmal sagt er, einen Traum will ich mir noch erfüllen. Und das fand ich ein ganz schöner Augenblick. Ich will noch nach Whistler fahren in Kanada. Ich war nur auf dem Mount Mittelbech. Und da denke ich, da war ich gewesen. Was? Du warst dort gewesen? Ja, sage ich, ich bin dort mit der Seilbahn hochgefahren und mit dem Mountainbike runter. Was? Das gibt's doch gar nicht. Und er lief hin und her im Büro. Du warst dort und ich war schon überall, nur da war ich noch nicht. Und ich fühlte mich ganz besonders großartig. Ich war dort und bin 7-mal dort runtergefahren mit meinen Söhnen. Ich weiß, die Frau vom Hermann Janssen, das ist der Bruder vom Fridolin, die stand unten, hat sich erschrocken, als meine Frau gesagt hat, Andreas fährt auch. Die standen unten, die Frauen mit meiner Tochter, und die haben für mich gebetet, ja? Weil das ist wirklich etwas anderes als der Mount Mittelbech hier in Overath, okay? Auch eine ganz interessante Welt. Wir sitzen dort in der Seilbahn und fahren hoch, und neben mir sitzt ein Freak, ein richtig sportlicher Freak. Er war überall auf der Welt, und das sind ganz besondere Leute. Die sitzen dort und fahren mit ganz wenig Schutzausrüstung. Ich war da so, weißt du, wie als wenn ich zum Mond unterwegs wäre, ausgestattet mit Helm und allem. Helm hatte er auch, aber sonst nichts. Das sind die Vollprofis, die brauchen das dann nicht. Und dann fahren sie da auch die schwarze Piste. Und er erzählte, wo er überall war, auch in Australien. Und all die Berge hat er hinter sich. Ich fragte ganz zwischendurch, hör mal, wie alt bist du? Ja, 35. Oh. Hast du eigentlich eine Frau? Nein, dafür habe ich keine Zeit. Ich bin ja auf den Bergen unterwegs. Sein Leben, Mountainbike. Frage, wenn der jetzt durch einen Mountainbike-Unfall ums Leben kommt, übrigens, ich bin auch 2-mal gefallen, Gott sei Dank sehr harmlos. Wenn du dadurch ums Leben kommst, weil da fährst du runter, das kannst du kaum fassen. Das ist so steil, das erste Mal. Das ist Adrenalin pur. Du fährst da runter und betest, wirklich. Wenn du noch nie gebetet hast, fahr nach Whistler, dann fängst du an zu beten, wenn du da auf dem Mountainbike sitzt. Ja. Alles loses Material, das ist so ein bisschen schwieriger zu fahren, als wenn das so Königsforst ist, nicht? Du fängst an zu beten. Ja, was würde passieren, wenn er jetzt durch so einen Autounfall, also durch so einen Fahrradunfall ums Leben kommen würde? Könnte man diesem Menschen sagen, hey, du hast einen Fehler gemacht, falsch gelebt? Weiß ich nicht. Kann man das sagen? Er ist ja nur Mountainbike gefahren, oder? Ist ja jetzt nicht in sich ein Problem. Andere haben wiederum ein ganz anderes Hobby. Sie schwimmen gerne. Ich las jetzt vor vielleicht 2 Wochen, ein Chinese schwimmt am Bodensee und geht unter. Und man hat ihn nicht gefunden. Man hat es mit Sonden runter, mit U-Boots, man hat alles versucht, nicht gefunden. Und dann haben sie gesagt, es ist der 99. Ertrunkene, den man nicht gefunden hat. Im Bodensee sind 99 Leute auf der Liste, die man bisher nicht gefunden hat. Ja, jetzt war der Chinese ist Schwimmer gewesen. War Schwimmen an sich etwas Böses, Schlimmes? Was meint ihr, Willi? Ist was Schlimmes? Überhaupt nicht. Ich schwimme auch. Ich fahre Mountainbike. Sogar ein Whistler, ja? Wahnsinn, nicht? So, das ist an sich gar nichts Schlimmes. Aber wisst ihr, was ganz schlimm ist? Wenn der Mensch innerhalb seines Lebens Projekte hat, Ziele hat, Träume hat, die er lebt, für die er sich einsetzt. Wenn er das tut und sein Leben läuft ab und es ist nur Mountainbike oder Schwimmen oder nur Segeln oder welches Kanufahren oder welches Hobby auch immer. Nur das, nichts anderes. Es gibt Menschen, die investieren sich für Autos. Bei mir oben am Berg ist einer, Auto, Auto, Auto. Und das ist dann nur diese Sorte Auto. Und da hat er sich ein paar Autos gekauft, um für sein Leben genug Ersatzteile zu haben, weil es da keine mehr für gibt. Sein Leben ist Auto. Aber schlimm ist, wenn man eine Wirklichkeit bei all den Dingen im Leben vergisst. Nämlich die Wirklichkeit, dass es einen lebendigen Gott gibt, vor denen wir uns alle mal einfinden müssen. Guido hat eben gesagt, dein Papa hat dir bei der Regenrinne geholfen und hatte keine Ahnung, was in der Firma passierte. Das ist aber die Wirklichkeit gewesen, dass da was passierte. Das ist noch harmlos in dem Vergleich, zum Vergleich, dass Menschen leben innerhalb ihrer Projekte, die sich wie Perlen aneinander, wie eine Perlenkette aneinander ziehen, wo man jetzt sagt, okay, ich will jetzt die Ausbildung machen, danach will ich heiraten, danach will ich ein Haus bauen, danach kaufe ich mir ein Segelboot, danach mache ich eine Kanutour und alles ohne Gott. Ohne Gott. Und was sammelt man sich im Leben an? Du hast eben auch erzählt, Schuld, Sünde. Es gibt keinen Tag, von dem ich sagen kann, ich hätte ohne Sünde gelebt. Nicht einen Tag. Hin und wieder sind wir im Urlaub und da sehen meine Kinder mich ja jeden Tag, nicht? Und ich versuche immer ein lieber Papa zu sein. Gelingt mir fast immer. Und ich fragte dann öfter abends, wenn wir dann zusammen Abendbrot essen, und habe ich mich heute gut benommen? Habe ich heute mal keinen Fehler gemacht? Und meine Tochter ist die strengste, die sagt, nein, Papa. Und leider hat sie recht. Weil ich hier oder dort ungeduldig war mit dem Kleinen, ja, der immer so viel Energie hat, dann setz dich doch mal hin, Mensch. Und da war wenig Liebe bei, nicht? Ja, immer gibt es irgendetwas, was wir falsch machen, wo wir vielleicht übertreiben, wo wir vielleicht ungeduldig sind, wo wir vielleicht schimpfen, wo wir vielleicht fluchen. Sünde ist bei uns jeden Tag. Seit Adam und Eva, wir sind Sünder. Jemand sagte mal, wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Das ist unser Wesen. So wie ein Hund bellt, weil es sein Wesen ist, so sündigt ein Mensch, weil er ein Sünder ist. Und deswegen ist die Frage, was passiert mit der Sünde, wenn ich mit meinem Lebensschiff auf dem Ozean meines Lebens, voll beladen mit Schuld, vor Gott ankomme? Was passiert damit? Du nimmst nichts mit. Kein Segelboot, kein Kanu. Du nimmst nichts mit. Das Einzige, was du mitnimmst, ist dein Schiff, dein Lebensschiff, voller Schuld. Das nimmst du mit. Und das ist unterwegs auf dem großen Ozean Gott entgegen. Und was machst du dann, wenn du keine Vergebung hast? Die Bibel sagt ganz klar, es gibt zwei Möglichkeiten vor Gott. Was passiert? Entweder gerettet oder verloren. Entweder du kommst in den Himmel oder kommst in die Hölle. Entweder dir ist vergeben oder dir ist nicht vergeben. Und ich möchte heute über die Wirklichkeit Gottes sprechen und hoffe, dass durch diese Predigt vielleicht du ja im Herzen angerührt wirst, dass du einfach vielleicht heute ja realisierst, dass neben meinen Projekten, in denen ich stecke, vielleicht im Hausbau, vielleicht will einer heiraten an sich, ist das eine gute Sache? Für einige nicht, ne? Wenn man so guckt, wie es dann schief geht, nicht? Aber an sich ist das eine gute Sache. Aber wenn man alles ohne Gott macht, dann sammelt sich so viel Schuld im Leben an. In der Seelsorge sehe ich das, auch außerhalb unserer Gemeinde, welche Geräusche aus Menschen rauskommen, die quietschen und weinen, weil sie Dinge ohne Gott gemacht haben, wo sie mit ihrer Ehe gegen die Wand fahren und jetzt mal schnell eine Lösung brauchen. Aber wir müssen zurückgehen an den Anfang und sagen, wie konnte das sein, dass sich das so entwickelt hat? Das sind eine Aneinanderreihung von Sünden, die zu diesen Problemen geführt haben. Denn der Theo kann mich gut leiden, ich ihn auch. Aber in dem Augenblick, wo ich ihn mal belogen habe, ändert sich was zwischen uns. Stimmt's? Das Vertrauen ist weg. Und da kann ich mit den gleichen sanften Engelsstimme sagen, Theo, wie geht's dir? Er schaut mit ganz anderen Augen auf mich. Ich habe gelogen. Und so sammeln sich Sünden zusammen. Und es wird so schwer, es ist wie Sand im Getriebe, es funktioniert gar nicht mehr. Und Leute wollen jetzt mal schnell eine Lösung aus ihrem Problem. Und dann quietschen sie. Ich habe Gesichter gesehen, die können kaum reden, weil sie so angespannt sind. Das ganze Nervensystem sagt ihnen, hier stimmt was nicht in meiner Ehe. Weil sie alles ohne Gott machen. Und das Leben geht vorbei, es ist diesmal eine Kanutour, dann machst du eine Fahrradtour und dann machst du dies und jenes. Und das Leben geht vorbei, das ist wie Sand, das du in der Hand hältst. Ja? Fahr in die Nordsee, waren ja viele jetzt im Urlaub, und komm nach Hause mit einer Handvoll Sand. Wie viele Körner sind in der Hand, wenn du in Overath ankommst? Sand, das geht durch jede Ritze durch, du kannst es nicht festhalten. Es geht, so ist das Leben auch. Es geht weg. Unser Leben wird immer, hat ein Ablaufdatum. Und liebe Freunde, auch wenn man darüber nicht gerne spricht, du stirbst. Das steht fest. Es gibt eine Ausnahme in der Bibel. Wenn Jesus jetzt kommen würde, dann werden wir, die wir leben, verwandelt und nicht sterben müssen. Aber für den Menschen gilt, es ist gesetzt, dem Menschen einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So steht es geschrieben, du stirbst. Und deswegen ist die Frage, wenn wir diese Projekte alle haben, ist Gott bei uns im Leben? Wie beginne ich den Tag? Wie lebe ich durch den Tag? Welche Geschäfte mache ich? Was ist mir wichtig? Sind mir die ganzen Mounts auf der Welt wichtig? Die Berge? Das ist noch nicht mal Zeit, zu heiraten. Ist das so wichtig? Wo stehen unsere Prioritäten? In welchen Dingen leben wir? Und wie schade, wenn du diese neutralen und auch schönen Dinge, die ich erzählt habe, Segeln ist eine schöne Sache oder Kanufahren ist eine wunderschöne Sache, aber wenn ich die immer ohne Gott mache und mein Leben auf einmal zu Ende ist und ich stehe mit meiner Schuld vom lebendigen Gott, das ist eine Wirklichkeit, über die wir nachdenken müssen. Das ist eine Wirklichkeit, das ist nicht eine Annahme. Und viele denken darüber überhaupt nicht nach. Sie reden über Segeln den ganzen Abend. Sie reden über Kanufahren. Sie reden über ihr Mountainbike. Aber sie reden nicht über Gott. Das ist bei ihnen nicht in der Wirklichkeit enthalten, nicht in ihrer Logik enthalten. Darüber denken sie nie nach. Und ich wünsche mir, dass wir heute mal zu einem Ergebnis kommen. Ja, und vielleicht gemeinsam das so richtig spüren, dass das wirklich eine Wirklichkeit ist. Ja, du kannst Kanu fahren, ja, du kannst ein Haus bauen, ja, du kannst heiraten. Aber wenn du das alles außerhalb der Wirklichkeit machst, dass es ein lebendiger Gott ist, und dein Leben, du lebst innerhalb dieser Projekte ohne Gott, dann fährst du mit deinem Lebensschiff voller Schuld vor Gott. Und ich will euch was sagen. Gott ist ein lieber Gott. Wir haben heute im Anbetungsteil darüber geredet. Er hat uns sehr lieb. Er hat so viel bezahlt. Er hat das Wertvollste im Himmel gegeben, damit er in Frieden kommt mit uns, seinen Sohn. Aber Gott ist nicht der Läwe Jort. Wenn ich vor Gott ankomme mit meinem Lebensschiff voller Schuld, ohne Vergebung, wisst ihr, was dann ist? Dann ist es kein Läwe Jort, wie der Kölsche sagt, sondern die Bibel sagt, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist eine Wirklichkeit. Und viele denken darüber gar nicht nach, über diese Wirklichkeit. Ich möchte mal so ein bisschen mit euch zusammen nachdenken über eine Stelle, die in Lukas 12 steht, Lukas 12, Vers 20. Lukas 12, Vers 20. Viele kennen ja diese Stelle von dem reichen Kornbauer. Da ist ein Mann, der ist wahnsinnig erfolgreich. Sein Leben läuft gut, wirtschaftlich geht es ihm gut, er hat alles, was Herz begehrt, ja, hat dicke Autos und hat ein dickes Haus und hat eine Lebensversicherung und alles ist gut, ja. Runtergebrochen auf die damalige Zeit heißt es dort so, und Jesus erzählte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst, ab Vers 16, und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern soll? Also der Bauer ist wahnsinnig erfolgreich, die Firma läuft gut. Und er sprach: Das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen guten, großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Solche Leute gibt's. Ich komme in eine Firma, das hat mir auch letztens einer erzählt, ja. Da sagt er, der Chef hat ihm gesagt: Wir haben so viel Geld verdient, ich weiß gar nicht, wohin damit. Das sind auch Probleme, nicht? So ähnlich wie dieser Mann hier. Ja, so viel verdient, wohin damit? Habt ihr auch solche Probleme? Ich stelle fest, wir haben alle unterschiedliche, nicht? So, der Mann hat ein Problem. So, der sagt sich: Ich weiß nicht, wohin damit. Ich brauche Platz. Und dann reißt er seine alten Scheunen nieder. Habe ich mir gedacht: Mensch, kauf doch Land und bau was Neues drauf. Nein, er will mit dem Alten nichts zu tun haben. Noch größer, noch pompöser, noch besser. Ja, so, und dann baut er neue Scheunen, ja, und Firma läuft gut, er weiß nicht, wohin mit seinem Geld. Und dann lesen wir weiter, und er sagt zu seiner eigenen Seele: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Genieße dein Leben aus vollen Zügen. Lass keinen Tropfen entgehen. Ich saß mal bei mir oben im Garten und da war einer dabei, der sagte, da haben wir was zusammen getrunken, und er sagte dann: Andreas, alles mitnehmen, was das Leben mir bietet. Alles mitnehmen. Und ich schaue in sein Gesicht, ich kenne ihn schon sehr viele Jahre, seit über 20 Jahren. Die Falten sind so tief geworden. Und ich sehe tiefe Falten, alles mitnehmen. Und ich denke: Mensch, so lange, wie ich dich kenne, wirst du nicht mehr leben. Was wird bei dir stehen auf dem Grabstein? Alles mitgenommen. Alles mitgenommen. Der ist so arm dran, der Mann. Ich schaue auf sein Leben und frage mich: So will ich nicht enden. Alles mitnehmen. Du nimmst nichts mit. Das ist die Wahrheit. Weißt du, das Einzige, was du mitnimmst von dieser Erde, ist nicht dein Konto, nicht deine Scheunen, sondern das Einzige, was du mitnimmst, ist deine Schuld vor Gott. Das ist das Einzige, was du mitnimmst. Und wehe, dir ist nicht vergeben. Wehe, du hast Jesus nicht. Alles mitnehmen. Welch eine falsche Philosophie, nicht? Der Mensch lebt völlig an der Wirklichkeit Gottes vorbei. Und jetzt wollen wir mal hören, wie Jesus diese Leute beurteilt. Die sagen, alles mitnehmen und noch mehr. Und ich weiß nicht, wohin mit meinem Geld. Aber Gott sprach zu ihm, Vers 20, du Narr. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? Du stirbst. Wem gehört das danach? Was nimmst du mit? Du Narr, du nimmst nichts mit. Nichts. Wisst ihr, bei dem Reichen steht vielleicht auf dem Grabstein, alles mitgenommen. Die Wahrheit ist, nichts mitgenommen. Ich habe letztes Mal Todesanzeigen gelesen. Da las ich eine Todesanzeige. Arbeit war sein Leben. Und da habe ich gedacht, wisst ihr was? Das ist eine Todesanzeige für einen Esel. Arbeit war sein Leben. Alles gemacht für die Arbeit, für die Firma. Aber arm bei Gott angekommen. In einer Wirklichkeit, an der Wirklichkeit vorbeigelebt, vom lebendigen Gott mal erscheinen zu müssen. Arbeit war sein Leben. Was ist dein Leben? Segeln? Kanufahren? Bücher lesen? Romane lesen? Internet? YouTube? Was ist dein Leben? Jesus sagt zu Leuten, die absolut neben der Wirklichkeit Gottes, an der Wirklichkeit vorbeileben, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? Und dann kommt ein Lehrsatz vom Herrn Jesus in Vers 21. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Das Menschen, die sind völlig arm bei Gott, sie haben nichts. Übrigens, vielleicht schiebe ich das jetzt ein, weil mir das noch einfällt, über einen der wichtigsten, größten Philosophen und Psychologen der letzten Jahre, der jetzt vor einigen Jahren gestorben ist. Ich habe seinen Namen jetzt nicht im Kopf. Er hatte 2500, meine ich, Klienten gehabt, die bei ihm waren, die er untersucht hat und psychologisch betreut hat. Und er hatte ein Lebenswerk. Sein Werk war, ich will rausfinden, wie finde ich das Glück des Lebens. Ein sehr kluger Mann, weltweit anerkannt. Und dann schreibt er so ein dickes Buch. Und ganz zum Schluss kommt er zu einer Essenz, zu einer Weisheit. Er sagt, ich habe festgestellt, ja, ein Lehrsatz von ihm, je mehr ein Mensch versucht, das Glück für sich zu verbrauchen, umso mehr entfernt es sich. Ich sage es nochmal. Je mehr ein Mensch versucht, sein Glück für sich zu verbrauchen, alles mitnehmen, an sich denken, jeden Tropfen genießen, den das Leben bietet, je mehr ein Mensch versucht, das Leben für sich zu genießen, umso mehr das Glück für sich zu genießen, umso mehr entfernt es sich. Und Jesus sagt vor 2000 Jahren, ohne dass er 2500 Leute untersuchen muss, sagt er, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch Schaden nimmt an seiner Seele? Und dieser Mann hat recht, das Glück entfernt sich, wenn du das für sich selbst lebst. Und wie viele Leute sind in irgendeinem Projekt, Kanu, Segeln, was auch immer, für sich zu verbrauchen, das Glück, aber in Wirklichkeit entfernt es sich. Ein Dilemma, ein logischer Trugschluss, an der Wirklichkeit Gottes vorbeigelebt. Und jetzt mal ganz, ganz nüchtern, angenommen für die Atheisten, vielleicht hört mir jemand zu, der vielleicht auch mal im Internet, ja, für die Atheisten, angenommen Gott hat Recht. Und er sagt, du sollst so leben, um glücklich zu sein. Du musst an mich glauben. Ich bin die Wirklichkeit, wir sehen uns wieder. Und ein Mensch, wenn Gott Recht hat und ein Mensch sagt, das glaube ich nicht, ich lebe nach meiner eigenen Fasson, ist es möglich, dass dieser Mensch wirklich zum Glück gelangt? Ist unmöglich. Ist unmöglich. Wenn du wirklich Glück im Leben haben möchtest, eine Erfüllung haben möchtest, Sinn und Ziel im Leben haben möchtest, kannst du nicht an der Wirklichkeit Gottes vorbeikommen. Und da kannst du sicherlich deine Projekte machen. Es ist gut, wenn wir eine Firma haben, nicht Guido? Ja, du bezahlst Steuern, damit können wir die Schlaglöcher zumachen, das ist gut, ja. Aber das darf nicht alles sein. Arbeit war dein Leben. Du bist ja kein Esel, nicht? Wir haben doch ein höheres Ziel als nur Arbeit oder irgendwelche Hobbys, was auch immer. Wir sehen also, wenn jemand an der Wirklichkeit vorbeilebt, ohne Gott lebt, dass Gott zu ihm sagt, du Narr. Vielleicht sagt mir jemand, Andreas, weißt du, das finde ich zu hart, was du hier sagst im Gottesdienst, du Narr. Ich will dich erinnern, dass Jesus das sagt. Er sagt das in Lukas 12, Vers 20. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast. Also an der Wirklichkeit Gottes vorbeizuleben und andere Dinge für höher zu bewerten und diesen Dingen zu frönen, dafür sein Leben zu verwenden ausschließlich, das ist Torheit bei Gott. Das macht uns arm bei Gott. Ich möchte noch eine andere Stelle lesen, um das zu unterstreichen. Matthäus 25. Matthäus 25. Da hält Jesus die größte, ja, die bekannteste Predigt, die weltweit bekannte Bergpredigt. Matthäus 7 muss das, Moment. Matthäus 7, Entschuldigung, Matthäus 7. Ab Vers 24. Jesus hält diese großartige Predigt und dann schließt er die Predigt ab. Und jetzt kommen die letzten Worte seiner Bergpredigt. Und dann sagt er, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen. Also wer das tut, was Jesus sagt, ist klug. Den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jetzt kommt der Gegensatz, der leider für die Mehrheit unserer Gesellschaft steht, Vers 26. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, so stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Weißt du, wenn du das jetzt, dieses Bild überträgst auf dein Leben vor Gott wird einen gewaltigen Einsturz erleben, ein gewaltiger Einbruch, ein gewaltiges, schreckliches Ende nehmen, wenn du nicht tust, was Jesus sagt. Wenn du neben der Wirklichkeit Jesu lebst, wenn du die Wirklichkeit ignorierst. Und dann kannst du in einem dieser Projekte unterwegs sein. Ja? Einige verlieben sich, kriegen auf einmal so eine Liebe für Oldtimer und dann investieren sie ihr Leben da rein. du siehst sie immer mit dem Schraubenschlüssel an dem Auto stehen. Das ist mein, unglaublich, das ist mein. Ich sag denen, und bist du wieder mit Gott zusammen? Und die wissen, was ich meine, ja. Das ist ihr Gott. Sie lieben dieses alte Ding und investieren sich da rein. Ich kenne einen, ich habe ihn gefragt, sag mal ehrlich, wen würdest du vorziehen, deine Frau oder dieses Auto? Er sagt ganz ehrlich, dieses Auto. Sie leben an der Wirklichkeit vorbei, an der Wirklichkeit Gottes. Das Ende von Leuten, die sich investieren in irgendetwas, was nicht, wo Gott nicht gegenwärtig ist, wo es nicht um Gott geht, neben Gott gelebt. Sie kommen mit ihrer Schuld vor Gott an und ihr Fall wird gewaltig sein. Und ich wünsche mir, dass wir darüber nachdenken und uns fragen, was ist mein Gott? Jeder hat was anderes. Ja, ist auch nicht richtig, wenn wir Menschen vergöttern. Letztens sagte mir eine Frau in Anwesenheit ihres Mannes, ich vergöttere meinen Mann. Und ich sage, das ist nicht gut. Das ist eine Christin. Ich habe ihr gesagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft und deiner ganzen Seele. Aber nicht deinen Mann höher achten als Gott. Das ist ein Unterschied. Ich vergöttere ihn. Diesen Thron hat ja nur Gott. Und nicht der Ehepartner oder Kinder. Jesus sagt in Lukas 14, um etwas ganz deutlich zu machen, da sagt er, wer nicht Vater oder Mutter oder Kinder und noch dazu sein eigenes Leben hasst, kann nicht mein Jünger sein. Wie kann das sein, dass Jesus von Hass spricht zu meiner Frau? Nein, er meint nicht Hass. Er will nur sagen, wenn ich meine Frau sehr liebe, muss meine Liebe zu Gott viel größer sein als die Liebe zu meiner Ehefrau, sodass der Unterschied zu Jesus wie Hass wirkt. Aber viele sagen, für mich ist meine Familie mein Leben das Wichtigste oder Arbeit oder was auch immer. Und Jesus sagt ganz klar, wer etwas anderes auf diesen Thron lässt, kann nicht mein Jünger sein. Und viele kommen sich vor, als wären sie Christen, sagen, ich bin Christ. In Wirklichkeit steht ihr Oldtimer, ihre Frau, ihre Familie oder ihre Arbeit an erster Stelle. Wir sehen, dass Jesus hier Worte wählt, die ganz deutlich einen krassen Unterschied machen. Leute, die nicht tun, neben der Wirklichkeit leben und nicht tun, was Jesus sagt, die vergleicht Jesus mit einem törichten Menschen. Und Menschen, die das tun, was Jesus sagt, die vergleicht er mit einem klugen Mann. Und die Frage ist letztlich, bin ich klug oder bin ich töricht? Ich wünsche mir, dass wir kluge Christen sind, die Gott auf unserer Rechnung haben, die Gott einplanen, die ihm den Hauptplatz in unserem Leben geben. Und es ist wirklich möglich. Wenn ich zum Autohändler gehe und brauche ein Auto, weil eins kaputt gegangen ist, da kann ich dort sitzen, während ich dann auf den Verkäufer warte und sagen, Gott, schenk mir jetzt einfach Weisheit, dass ich nicht einen schnellen Kauf mache, der irgendwie nicht passt. Ich habe auch schon Fehler gemacht. Und Gott kann Weisheit schenken. Und Gott, man kann ihn überall einbinden. Genauso, wenn wir fragen, Gott, ja, als junge Leute, ja, viele wollen ja noch heiraten. Ich hoffe, dass sie das noch wollen. Ne? Ich habe die Hoffnung bei einigen noch nicht ganz aufgegeben. Nicht? Und dann kannst du auch fragen, Gott, ist das die Richtige oder der Richtige? Du kannst es mit dem Herrn besprechen. Und es gibt wunderbare biblische Prinzipien, wo du dir diese Frage stellen kannst. Ist das der Richtige oder das die Richtige? Und wenn du dann von Jesus von ganzem Herzen lebst, ich habe meinen Kindern gesagt, auch in diesem Thema, der ist der Richtige, der Jesus mehr liebt als dich. Der wird dir nie Böses tun. Der wird dich nie betrügen. Jesus ist bei ihm an Platz 1. Du wirst viel weniger Tränen weinen. Ja, ich habe auch hin wieder Tränen, die das Leben so mit sich bringt. Aber ich weine viel weniger als Freunde von mir, die hormongesteuert eine Beziehung angefangen haben, aber Gott nie gefragt haben. Ich kann ihn fragen, ist das die richtige? Und ich kann zu Männern gehen, die die Bibel gut kennen, sagen, kannst du mir einen Ratschlag geben? Und die sagen dir, was die Bibel dann genau sagt. Dann kannst du genau schauen, wonach, nach welchen Kriterien du gehen kannst. Du kannst eine wunderbare Entscheidung treffen. Und weißt du, was das Schöne ist? Wenn ihr im Glauben geht, du heiratest und ihr seid gläubig, ihr folgt Jesus, die Kinder machen das Gleiche. Ich habe meine Kinder immer wieder auf Jesus hingewiesen. Gott hat es wunderbar gesegnet. Vielleicht ein Beispiel, aus was mir so wichtig war, dass ich das so gerne erzähle. Ihr kennt ja alle vielleicht Oliver Bierhoff. Ja, kennt ihr den? Ja, das ist so einer, der hat uns mal vor weiß ich nicht welchen Jahr, wie vielen Jahren zum Europameister geschossen. Ja, mit einem Kopfball. Ja. So, und er, in der Bildzeitung war ich gerade im Aufenthaltsraum und dann war eine Bildzeitung offen und er erzählt aus seiner Kindheit, was ihn am meisten berührt hat, was ihn tief bewegt hat. Ich habe das gelesen, ich war tief berührt von einer Lappalie. Er lief mit seinem Vater durch den Wald und da waren da Pfützen. Und er ist in die Pfützen reingelaufen, hat sich bewusst für seinen Sohn schmutzig gemacht, damit er sich auf das Niveau eines Schmuddeljungen herablässt. Und dann kamen sie nach Hause und die Mutter hat geschimpft, wie könnt ihr euch so wie Schweine schmutzig machen, ja? Und dann sagt der Oliver, jetzt als erwachsener Mann, ich freue mich über meinen Vater. Er hat sich auf mein Niveau herabgelassen, hat das riskiert mit meiner Mutter, damit wir Spaß haben. Das werde ich ihm nie vergessen. Und ich habe das gelesen, habe gedacht, was werden meine Kinder sagen, wenn ich mal alt bin oder nicht mehr bin. Was sagen Sie über mich? Der Papa ist mit uns durch Pfützen gelaufen. Das habe ich mich nie getraut. Meine Frau ist viel zu streng mit mir, weißt du. Ja, das würde ich nie riskieren. Ne? So, aber ich habe mich gefragt, was werden meine Kinder sagen, wenn ich nicht mehr bin? Und ich habe das gelesen und die Zeitung und am Nachmittag kam ich nach Hause. Das ist jetzt schon eine ganze Reihe Jahre her. Und dann sagte ich zu meinen Kindern, also ich war damals wirklich ein super Papi. Ich habe gesagt, so, wollen wir in den Wald gehen? Ja, da schrien die drei Großen, ja. Wenn ich heute sage, will jemand in den Wald gehen, dann sagt keiner was, nicht? Aber damals war das noch so. Dann schrien sie los und wir gingen dann mit meiner Tochter und mit meinem Sohn und dem dritten Sohn, mit dem dritten Kind auch und wir liefen in den Wald. Und dann kommen wir an einer Wiese vorbei. Und dann fragt meine Tochter mich, Papa, darf ich die Wiese hochlaufen? Und ich denke, Mensch, was für eine Idee, ne? Das ist so ein Riesending, ne? Die Riesenwiese hier, ne? Da läuft sie bestimmt 3, 4, 5 Minuten hoch und wir stehen dann hier. Und ich habe kapiert, was sie will. Sie will, dass Papa guckt, wie sie die Wiese hochläuft. Und ich sage, ja, Kelly, lauf hoch. Und dann lief sie hoch. Und meine Söhne, Papa, ist langweilig, komm, wir gehen weiter, sag ich, du bleibst jetzt hier stehen und du bleibst auch hier stehen. Kelly läuft jetzt den Berg hoch und wenn sie oben ist, wird sie sich umdrehen und wir werden winken. Ah, das ist langweilig, du tust jetzt, was ich sage, du stehst hier und du stehst hier und wir warten, bis sie oben ankommt. Und dann läuft sie den Berg hoch und ich werde das nie vergessen.
Männer sind komisch, ne? Sie läuft den Berg hoch. Ihre blonden Haare wedeln so, da taucht ihr Kopf in den Himmel ein. Und ich dachte, in einigen Jahren stehe ich hier mit meiner Frau vor dieser gleichen grünen Wiese. Da wird aber keine Kelly mehr laufen. Sie wird nicht mehr da sein. Sie ist mir nur geliehen für eine kurze Zeit. Und ich muss doch an Oliver Bierhoff denken. Er fand es gut, dass sie durch Pfützen gelaufen sind. Ich habe mich gefragt, was werden meine Kinder gut finden, wenn ich nicht mehr da bin? Ja. Und dann kam sie oben an, sie taucht immer weiter ein, diese saftige grüne Wiese und der hellblaue Himmel, Sonnenschein. Und dann habe ich gedacht, während sie hochlief, Herr, ich habe einen Wunsch. Dass meine Kinder über mich sagen, wenn ich nicht mehr bin, der Papa hat uns den Weg in den Himmel gezeigt. Das wäre der größte Wunsch, den ich habe. Und dann kam sie oben an, dreht sich um und genau so war es. Stand sie da und winkte und ich sage, jetzt! Und da haben wir zu dritt da gestanden und gewunken. Und da waren sie ganz gehorsam und das war so ein schöner Augenblick. Und ich habe in einer Firma gelogen. Ich hatte einen Stundenzettel geschrieben und habe mich verschrieben. Und dann stand dann drauf, ich war 17 Uhr da und ich habe aber irrtümlich 18 Uhr geschrieben. Und dann habe ich 2 Stunden gearbeitet und dann habe ich die Stunde, die ich zu spät falsch aufgeschrieben habe, hinten drauf gepackt und habe dann gesagt, in einer Stunde fahre ich erst weg. Also es war, habe ich jetzt nicht genau ausgerechnet, ja? So, und dann sagt der Meister mir, Andreas, du bist genau wie die anderen. Sag ich, wieso? Du hast mich ja auch belogen. Und ich bin dann ins Auto gegangen, wollte nach Hause fahren und ich kam zurück zu dem Meister und habe geklopft und er sagt, komm, lass mich in Ruhe. Und dann lässt er mich rein in die Firma und ich sage ihm, hör mal, ich habe dich belogen und will bei dir um Verzeihung bitten. Ich habe dich nicht um eine Stunde betrogen, also ich habe dir keine Stunde mehr aufgeschrieben, aber ich hatte keine Lust, einen neuen Zettel zu schreiben. Ich war eine Stunde vorher da, aber habe erst ab 18 Uhr geschrieben und um jetzt nicht alles neu zu schreiben, habe ich eine Stunde draufgepackt. Aber du kannst jetzt über mich glauben, was du möchtest. Ich habe gelogen, ich kann das Vertrauen auch nicht mehr in Ordnung bringen. Ich kann nur um Verzeihung bitten. Der hieß auch Arthur. Okay, Andreas, ist gut, ist okay. Es vergeht ein Jahr. Da gibt es eine Meisterbesprechung, da stehen 7 Meister zusammen und haben dort ein Gespräch ganz, ganz intensiv. Und dann ist der Arthur, der ist der Obermeister dort und der sagt zu mir, Andreas, komm mal her. Und ich denke, naja, gut, komme ich dann dahin. Dann war ich der 8. in der Runde. Und dann legt er meinen Arm um mich und sagt, der Andreas ist der einzige Mann, der ehrlich ist. Und ich schaue den Arthur an und sage, Arthur, wie ehrlich ich bin, weißt du doch ganz genau, nicht? Ich erinnerte mich an die Lüge. Er sagt, ja, der Andreas hat mich angelogen, aber der ist der Einzige, der es zugegeben hat. Und dann sagt er, Andreas, erzähl mal ein bisschen was von deinem Glauben. Und dann habe ich diese Geschichte von Kelly aus dem Wald auf der Wiese, wie sie rausgelaufen ist, mit meinen Söhnen erzählt. Habe gesagt, ich wünsche mir, dass meine Kinder sagen, der Papa hat uns den Weg in den Himmel gezeigt. Und ich wünsche euch, dass ihr das über eure Familie auch sagen könnt. 7 Männer, keiner kennt Jesus, aber alle standen dort tief getroffen und sagten, du hast recht, Jesus ist wirklich das Wichtigste. Ich freue mich, dass ich weiß, wofür ich lebe, dass ich nicht an der Wirklichkeit vorbeilebe. Ich kann eine Kanutour machen und kann meinen Kindern erzählen, beugt euch mal rüber, aber nicht zu viel und schaut, da ist ein Fisch. Den hat Gott gemacht. Dann fahren wir auf einem Stausee in Gummersbach und da sind dann große Felsblocken, so größere Steine unten. Sag ich, schaut mal, diese Steine, die sind ungefähr 35 bis 50 Kilo schwer. So groß wird der Hagel sein, mit dem Gott zum Ende der Zeit die Welt richten wird. Wirklich, Papa, so groß? Sag ich, ja, so groß. Und wenn du jetzt die Wissenschaftler fragst, die würden sagen, in der Tropfenbildung des Hagens und des Gefrierens des Tropfens mit der Oberflächenspannung ist es nicht möglich, dass solche Tropfen entstehen. Wenn Gott will, dass das solche Hagel sind, dann werden die so sein. Da braucht er nicht die Oberflächenspannung eines Tropfens, weil Gott Gott ist. Und so darf ich, ob ich Kanu fahre, ob ich Fahrrad fahre, ob ich segle, kann ich mit der Wirklichkeit Gottes leben. Gott ist da, ich stehe mal vor ihm. Die Frage ist, du auch, bist du vorbereitet? Ich möchte mit einem Beispiel abschließen. Dafür brauche ich einen etwas stabileren Mann. Andreas, komm mal kurz. Genau, weil das wird ein bisschen wehtun, ja, was ich jetzt vorhabe. Und zwar Ich war in einer Firma, wo ich einem Pedro, er ist ein Spanier, der kann so gut Deutsch, dass man es gar nicht hört. Der hat so ein Wuppertaler Slang. Und ich habe ihm von Jesus erzählt, von Jahr zu Jahr. Und immer, wenn ich in Wuppertal in der Firma bin, frage ich ihn, Pedro, bist du Jesus etwas näher gekommen? Das mache ich seit über 10 Jahren. Und er schaut mich immer an mit seinem Schnäuzer, in der Mitte gelb, weil er so viel raucht. Ja, nein, Andreas. Sag ich, Pedro, ich erzähle dir das schon seit über 20 Jahren. Du gehst nächstes Jahr in Rente. Hast dich immer noch nicht vorbereitet. Ich habe ihm CDs gegeben, von Ernie Klassen, von mir. Findet er immer ganz toll, aber hat sich nicht vorbereitet. Und einmal kam ich zu ihm und dann war es folgendermaßen, komm mal hierhin, Andreas. Ich fragte ihn, Pedro, sag mal, er hat einen ähnlichen Bart wie du, nur in der Mitte ist ein bisschen gelb, nicht? So, und ich sagte, Pedro, hast du dich vorbereitet? Er sagt, nein. Ich sage, das ist so wichtig. Und dann ist was passiert, womit ich nicht gerechnet habe. Hat mir richtig wehgetan. Der fragt mich, Andreas, hast du in einem Jahr deine Frau und deinen Sohn verloren? Das hat mir wehgetan. Richtig so mit seinem Finger in meine Brust gebohrt. Und ich sagte, oh, ist dir das passiert? Ja, und wenn es den da oben geben würde, dann hätte dir das nie zugelassen. Die Bibel sagt ja, weint mit den Weinenden, ne? Freut euch mit den Freunden. Das habe ich auch mitgefühlt. Und dann habe ich ihn gefragt, Pedro, war dein Sohn denn gläubig? Hat er an Jesus geglaubt? Nee. Und sage ich, weißt du was, Pedro, ich habe heute Morgen in der Bibel gelesen. Die Stelle aus Lukas 13, wo es geht, wo ein Turm umfiel und 18 Menschen erschlagen wurden. Tot. 18 Menschen sind tot. Und dann haben die Menschen die Frage, waren die, die jetzt gestorben sind, böser als die, die noch leben? Das ist ja eine gute Frage, finde ich vernünftig. Warum ist der gestorben und der nicht? Warum sind jetzt diese 4 Menschen in Berlin gestorben und die anderen nicht? Das kann man ja fragen. Waren die böser? Und Jesus sagt, nein, sie waren nicht böser. Sie waren nicht sündiger. Und dann sagt er etwas ganz Wichtiges. Aber wenn ihr nicht umkehrt und Buße tut, werdet ihr genauso unerwartet sterben. Ich sage, Pedro, was hättest du gesagt, wenn dein Sohn 80 geworden wäre? Gut, dann müsstest du 120 sein oder was. Aber was würdest du mir erzählen, wäre der 80 geworden? Ja, da hätte ich gesagt, der hätte Spaß gehabt, ne? Der hätte alles mitgenommen, ne? Das, ja, 80 ist ja gut, ne? Sag ich, Pedro, weißt du, was Jesus sagt? Es ist nicht wichtig, wie lange ein Mensch lebt, sondern die Frage ist, ob der Mensch vorbereitet ist, wenn er geht. Und Pedro schaut mich an und ich sagte ihm, Pedro, das ist die Frage. Hast du dich auf Jesus vorbereitet? Du fährst mit deinem Lebensschiff vor Gott, voller Schuld. Wenn dir vergeben ist, darfst du in den Himmel kommen. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du auch vor Gott keine Schuld. Er vergibt dir, er rechtfertigt dich. Du bist Teil seiner Familie, die nimmt er auf. Aber wehe, du hast Jesus nicht. Du musst dich vorbereiten. Nun weiß ich nicht, wo Pedro jetzt steht. Danke, Andreas. Ich werde ihn vielleicht auch nicht mehr wiedersehen, weil er jetzt bald in Rente geht. Aber ich möchte dich fragen, wo stehst du? Hast du dich vorbereitet? Lebst du mit der Wirklichkeit, dass Gott da ist, dass du dich mit deinem Leben vor ihn stellen musst, dass du dich rechtfertigen wirst müssen für deine Schuld? Lebst du mit dieser Wirklichkeit oder ist es bei dir so, dass du in deinen Projekten steckst, ja, so ohne Gott und das nächste Projekt und das nächste. Wisst ihr, was meine Frau mir immer sagt? Ich habe immer Angst, dass du Projekte anfängst, dann bin ich wirklich in einem Projekt drin und das stimmt auch. Ich habe auch schon mittlerweile Angst vor Projekten, ja, weil dann weiß ich, meine ganze Kraft stecke ich da rein
Und wichtig ist, dass wir nicht uns so besetzt machen mit diesen Projekten, dass wir die Wirklichkeit Gottes vergessen. Ich möchte euch einfach nochmal zusammenfassend darauf hinweisen, Jesus sagt in der Bergpredigt, dass diejenigen, die das tun, was Jesus sagt, mit den Klugen verglichen werden. Und die, die das nicht tun, mit den Törichten. Und ihr erinnert euch doch alle an dieses Beispiel mit den 10 Jungfrauen, stimmt's? Da gibt es 10 Jungfrauen und die warten auf den Bräutigam. Das ist ein Gleichnis, was Jesus nennt. Und alle schliefen ein. Und sowas gibt es auch heute. Christen schlafen auch ein bisschen ein, schlummern, lassen sich ablenken, ja, werden ein bisschen lau vielleicht, ja, so lassen sich von der Welt so ein bisschen beeinflussen, machen mal so einen Schlenker, ja, im Leben. Alle schlafen ein. Und auf einmal, das Getöse, der Bräutigam ist da. Alle schrecken auf. Alle nehmen ihre Lampen, Öllampen damals, und rennen zum Bräutigam. Aber bei 5 von den 10 ist das Licht erloschen. Die haben kein Öl mehr. Und dann sagen sie zu den anderen 5, gebt uns ein bisschen was von dem Öl. Und die sagen, wenn wir euch was geben, haben wir selber nicht genug. Geht zum Händler und kauft euer Öl. Und die anderen 5 rennen hin zum Bräutigam und werden eingelassen. Sie kommen in den Himmel. Warum? Weil sie sich vorbereitet haben. Die anderen, die sich dann noch ganz schnell das Öl besorgen, die sich vielleicht noch ganz schnell die Bibel lesen und sich vorbereiten, naja, jetzt ist es ja soweit. Was passiert mit ihnen? Die dürfen nicht rein, die Tür ist verschlossen. Und Jesus nimmt dieses Beispiel und sagt, so wird es sein, wenn ich wiederkomme. Die Unvorbereiteten kommen nicht rein, nur die Vorbereiteten kommen rein. Denke dran, es ist nicht wichtig, wie lange du lebst, sondern die Frage ist, ob du vorbereitet bist, wenn Jesus wiederkommt. Und auch hier sehen wir eine ganz klare Trennlinie, die Jesus zieht, bei diesem Gleichnis mit den 10 Jungfrauen. Es gibt nur 5 Kluge und 5 Törichte. Und nicht 5 Kluge und 5, naja, etwas Dümmere. Es gibt nur entweder vorbereitet oder nicht, entweder gerettet oder nicht, entweder angenommen oder nicht. Entweder die, die durch die Tür reingehen oder die, die vor der Tür stehen bleiben müssen. Und deswegen diese Absolutheit hat Jesus in allen wichtigen Gleichnissen untergebracht. Ich wünsche dir, dass du, wenn du darüber nachdenkst, die Wirklichkeit Gottes nochmal so vor Augen führst und überlegst, Herr Jesus, ich habe heute vieles gehört über die Wahrheit, über die Wirklichkeit. Ich habe auch ein Lebensschiff, dort ist viel drin, ich habe viel angesammelt. Was mache ich mit meiner Schuld? Und ich will dir das kurz noch sagen. Jeder von uns hat Schuld. Jesus ging ans Kreuz, um für unsere Schuld zu bezahlen. Er hat mit seinem eigenen Blut bezahlt. Und der Vater im Himmel sagt, nur der, der daran glaubt, dass Jesus für deine Schuld ans Kreuz gegangen ist, den lasse ich in den Himmel. Sonst niemand. Das heißt, du musst darüber nachdenken, welchen Stellenwert hat Jesus in deinem Leben? Wenn du bis jetzt an der Wirklichkeit Jesu vorbeigelebt hast, kannst du einfach heute sagen, Herr Jesus, ich habe erkannt, du bist so wichtig. Ich möchte mein Leben, ich möchte umbuchen. Ich möchte von heute an glauben. Ich will bei dir, Herr Jesus, um Vergebung bitten. Du kannst es heute machen. Du kannst nach dem Gottesdienst einfach kommen und einfach im Geiste gesagt unter das Kreuz Jesu gehen und sagen, Herr Jesus, ich habe erkannt, dass meine Schuld nur durch dein Blut wegkommt. Helfe mir zu glauben. Ich möchte heute Frieden machen mit Gott. Gott segne dich im Nachdenken. Und wenn du angesprochen bist, sprech mich an, den Guido. Wir können gleich mit dem Guido gerne runtergehen. Und du kannst, wenn du das möchtest, heute dem Herrn sagen, was dir wichtig geworden ist. Ich will dir Mut machen, buche um, werde von einem Törichten zu einem klugen Menschen, der das anwendet für sein Leben. Komm in die Wirklichkeit, dass du mal vor Gott stehen wirst und stell dein Leben um.
Die Bibel sagt ganz klar, bekehre dich zu Jesus. Das möchte ich dir auch nah ans Herz legen. Gott segne sein Wort an unseren Herzen. Lass uns noch aufstehen und wer kurz beten möchte, kann das gerne tun. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, dass wir wissen, dass du Gott bist und Mensch wurdest, dass du die ganze Welt und das ganze Universum geschaffen hast durch dein Wort. Alles, was existiert, ist durch deinen Willen entstanden. Du bist der Schöpfer. Und wir danken dir, dass du uns sagst, wie wirklich, dass du uns in die Wirklichkeit wiederholst, uns die Wahrheit sagst, dass du da bist, dass sich jedes Knie mal vor dir beugen wird, jedes Knie. Viele glauben das nicht, Herr, aber die Wahrheit ist es trotzdem. Jedes Knie wird sich vor dir beugen. Und so bitten wir dich, dass du heute Menschen einfach ziehst und sie überführst und ihnen hilfst, einfach Ja zu dir zu sagen. Vielleicht auch heute. Gott, sei mit uns. Danke, Herr, dass du uns bis jetzt so gesegnet hast, auch durch dein Wort. Und ich danke dir auch für jeden, der glaubt. Helfe aber auch jedem, der noch nicht glaubt und am Kämpfen ist. Ich danke dir für diesen Gottesdienst. Amen.